Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr alle da seid. Um 11 dachte ich ja, naja, 5 Leute hier, mal gucken, was das noch wird. Aber wie immer, 11:30 ist der Raum schon um einiges voller. Aber wir haben auch immer noch Puffer, also vielleicht kommen ja auch noch mehr. Ja, genau, ich freue mich, dass ich nach langer Zeit hier mal wieder stehen darf und predigen darf. Ist, glaube ich, jetzt 1,5 Jahre her, schon eine ganz schöne Zeit. Freue mich, dass es mir gesundheitlich gut genug geht. Ich hatte in der letzten Zeit einige Baustellen, aber die Kraft reicht. Und ich freue mich auch über diesen Lobpreis, den wir heute haben, weil Lydia und Benjamin gestern lange gefeiert haben, dass sie trotzdem heute aus dem Bett gekommen sind. Gestern war nämlich die Hochzeit von Matthias. Ja, und willkommen auch an Benjamin, der hier lange auch in Clausthal war. Und wir freuen uns immer, dich hier zu sehen. Und wenn du hier vorne singst für uns. Sehr schön, danke. Ja, ich habe Gott gefragt, was ist das heute für ein Thema, über was ich wohl predigen soll oder darf? Was möchtest du heute den Leuten sagen? Und ich hatte so den Eindruck, es geht um das Thema, vertraut mir. Vielleicht kannst du die Präsentation mal starten. Ja, Dinge funktionieren bestimmt bald irgendwann, also wird dann auch eine Präsentation geben. Ich fange schon mal an. Also dieses Thema vertraut mir. Gott sagt, vertraue mir, verlass dich ganz auf mich. Ich bin der, auf den ihr euch vertrauen sollt, auf nichts anderes. Gott sagt das also immer noch. Er hat es auch schon vor einigen Jahren gesagt, wir sollen uns allein auf ihn verlassen. Als Sibylle noch hier Pastorin war, vor 3-4 Jahren, hatten wir so den starken Eindruck, dass es nur darum geht, dass wir uns auf Gott verlassen, nicht auf Menschen. Und dass die Menschen, auf die wir uns verlassen, nach und nach gehen werden. Es soll keine Stützen geben, nicht in der Gemeinde, auch nicht in unserem Leben, sondern Gott allein ist die Grundlage unseres Lebens. Er allein. Und das ist auch heute mal wieder Thema. In dieser Vers, vertraue mir, verlass dich allein auf mich, steht übrigens in Sprüchen, Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Habt ihr schon mal was vom Wort der Sprüche gehört? Also die Bibelleser unter euch, die kennen das wahrscheinlich. Die nicht so lange dabei sind, da sind ja auch einige hier, wissen vielleicht gar nicht, dass es so ein Wort der Sprichworte in der Bibel gibt. Wo ist denn das in der Bibel? Ziemlich genau in der Mitte. Da so, da sind die Sprüche. Wer von euch hat die Sprüche mal in einem Rutsch durchgelesen? Okay, ich sehe eine Hand und mal so eine halbe Hand. Ja, so, also so ziemlich in einem, dass man den Zusammenhang sieht. Beim Bibellesen Dienstag haben wir das auch mal gemacht, Sprüche durchgelesen in einem. Das ist ganz spannend, weil ich dachte immer, Sprüche, das ist so eine Sammlung von unzusammenhängenden Wörtern und klugen Sprichwörtern, ist aber viel mehr als das. Sondern tatsächlich ist das ganz spannend aufgebaut. Das sind Lehren von einem Vater an seinen Sohn. Dann gibt's diese Sprichwortsammlung. Viel ist von Salomo da drin. Wen das ein bisschen näher interessiert, was das überhaupt ist, das gibt eine Internetseite, bibelserver.com. Da gibt's immer so kleine Videos, die man sich da anklicken kann. Ich habe überlegt, ob ich euch das zeige, aber es ist ein bisschen zu viel Information. Ihr könnt aber zu Hause gucken. Wenn euch interessiert dieser Hintergrund oder was die Sprichwörter, die Sprüche eigentlich sind, dann guckt zu Hause nach. Das Wort, das Buch der Sprichwörter ist Gottes Schatzbuch der Weisheit. So kann man das sagen. Es gibt drei Weisheitsbücher in der Bibel: Hiob, Sprüche und Prediger. Und da geht es darum, in diesen Sprüchen ist ein Buch, wo es um selbst, was uns Selbstbeherrschung lehrt, was uns lehrt, guten Rat zu verstehen und Bildung zu erlangen, einen Sinn für Aufrichtigkeit und für Recht zu bekommen und zu leben, wie es gut und richtig ist. In diesen ersten 9 Kapiteln, die da stehen, das sind Reden von einem Vater an seinen Sohn, da steht dieser Vers, um den es heute geht. Und ich mag das ja, Dinge im Kontext zu lesen. Deswegen gibt es die ganzen ersten 10 Verse. Sprüche 3, 1 bis 10. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier selber klicken kann. Eigentlich. Da ist es. Hast du aber jetzt wahrscheinlich geklickt, nicht ich. Wie auch immer. Also es ist ein bisschen klein, aber ihr könnt mitlesen. Sprüche 3, 1 bis 10. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote. Denn sie werden dir Verlängerung deiner Tage und Jahre des Lebens und viel Frucht bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Hier lesen wir also ein Gespräch zwischen Vater und Sohn. Naja, vielleicht nicht so richtig ein Gespräch, eher so eine Unterrichtseinheit. Also eine Rede vom Vater an seinen Sohn. Er gibt sein Wissen und seine Lebenserfahrung an den Sohn weiter. Das, was er im Laufe des Lebens gelernt hat, wo er erkannt hat, das hat mir gut getan, war gut, was ihm ein gutes Leben beschert hat, gibt er an seinen Sohn weiter. Ja, und diesen Text, den will ich gern näher betrachten. Das sind 10 Verse, die sich jeweils gliedern in 2 Verse. Und wenn ich Bibel lese zu Hause, dann mache ich das oft so analytisch, dass ich denke, okay, 10 Verse, wie gehört das zusammen? Und dann male ich mir irgendwas auf und dann fange ich an und mache Tabellen und mache ein bisschen hier und da. Und dann wird es in meinem Kopf irgendwie klarer, was da eigentlich steht. Wenn man das so einmal in einem Rutsch durchliest, dann kann das passieren, dass man denkt, ach ja, es war jetzt auch nett und hat es aber gleich wieder vergessen. Und ein bisschen was von diesem Gegenüberstellen will ich heute mit euch teilen. Also diese Lehre des Vaters ist gegliedert in ein Wenn-Dann. Tu dies, dann wird das passieren. Allerdings nicht so schwerwiegend oder nicht so gewichtig, wie es in Mose in den Geboten ist. Du sollst, sagt Gott, und dann die Verheißung, dann wird, sondern das ist mehr so eine Wahrscheinlichkeit, so ein Ratschlag für ein gutes Leben. Und deswegen habe ich das auch genannt, ein Ratschlag, dem ein Nutzen gegenübersteht. Ratschlag und Nutzen. In Vers 1 und 2 steht, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Diese Imperative, vergiss nicht und bewahre, unterstreichen die Notwendigkeit, das Gehörte zu verstehen und zu einem Bestandteil des eigenen Lebens zu machen. Dieser Vers sagt, dass Lehre und Gebote eingeprägt werden sollen und dann ins Leben umgesetzt, angewendet in die Praxis. Und vielleicht sitzt der kleine Stöpke dann vom Vater und sagt, ja, Lehre nicht vergessen, Gebote nicht bewahren und warum? Und deswegen gleich die Begründung, sie werden dir ein gutes Leben schenken. Du wirst was Gutes davon haben. Sie werden dir gut tun. Wisst ihr, wenn wir sowas hören, dann ist unsere Vorstellung oft, da gibt's einen Gesetzestext, das deutsche Buch vom Recht, wie heißt das hier, deutsches Gesetzbuch, irgendwie sowas. Und das ist vielmehr so gemeint. Wisst ihr, was das ist? Eine Schatzkiste. Das ist eine Schatzkiste. Das ist kein Gesetzbuch, sondern das ist was, wo der Sohn eine Schatzkiste bekommt und dann darf er da reingucken. Oh, wow. Was ist da drin? Kein Geld, kein Schatz, keine Perlen und Diamanten und Geschmeide. Was da drin sind, das sind Ratschläge für ein gutes Leben. Viel mehr als Geld. Viel wichtiger als alles Materielle, was man vererben kann. Ratschläge für ein gutes Leben. Eine Schatzkiste. Vers 3 geht es weiter, Vers 3 und 4. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Auch hier Ratschlag und Nutzen. Spannend ist die Formulierung, Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. In anderen Übersetzungen steht es ein bisschen anders. In der Neue Bibel heute steht, nie werden dich Liebe und Treue verlassen. In der NLB steht, Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. In der Hoffnung für alle steht, an Güte und Treue soll es dir niemals fehlen. Also wenn man das so zusammennimmt, verschiedene Übersetzungen, wir wissen ja, es ist nicht, Deutsch ist nicht Originalsprache der Bibel, dann kriegt man so ein Bild dafür, was hier nicht verloren geht, nämlich Gnade, Wahrheit, Liebe, Treue, Güte. Und diese Begriffe, die meinen, dass wir, also Liebe, Freundlichkeit, Güte, Mitgefühl, Gnade, sowas alles ist damit drin. Diese Charaktereigenschaften sollen dich nicht verlassen. Verinnerliche sie, sagt der Vater. Verinnerliche sie, zieh sie an, du bist damit ausgestattet. Noch was mit. Das ist auch wie so ein Geschenk, mit dem wir ausgestattet sind. Und zwar ist das, binde sie um deinen Hals, steht da. Binde sie um deinen Hals. Trage sie auf deinem Herzen. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Das hier ist also Gnade, Wahrheit. Ach, da ist auch Güte, da ist Freundlichkeit bei, da ist Mitgefühl mit den anderen, Erbarmen. Das alles ist da drin. Damit sind wir ausgestattet. Ah. Schön, ne? Sieht schön aus. Das habt ihr auch. Nicht nur ich. Bei mir seht ihr es gerade ein bisschen schöner, aber ihr habt auch sowas. Tragt das. Es ist eine Zierde. Das sagt dir der Vater an seinen Sohn. Es ist wie ein Eyecatcher, wo man so hingucken kann. Stelle Gnade zur Schau. Verinnerliche diese Eigenschaften und stell sie zur Schau. Das steht übrigens genauso auch im Neuen Testament. In Kolosser 3, Vers 12, so zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Das ist die Wahrheit Gottes. So ist es. Per Urkunde besiegelt. Du bist ausgestattet, auch wenn das Gefühl manchmal nicht dazu passt, dass du denkst, ach, habe ich das jetzt wirklich? Doch, du hast das. Du bist damit ausgestattet. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen, trage sie als Kette. Und hier steht in Kolosser, zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Das seid ihr. Ihr seid auserwählt, ihr seid heilig und ihr seid geliebt. Und als solche könnt ihr anziehen herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Schönheit, Mitgefühl. Eine wunderschöne Kette. Als solches könnt ihr das anziehen. Das kannst du dir nicht selber kaufen, sondern du bekommst es von Gott. Also die Weisheit sagt, verinnerliche diese Eigenschaften, dann, wenn dann, Ratschlag und Nutzen, dann wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Die Menschen werden dich gut finden. Sie werden dich nett finden, sie werden dich mögen. Sie werden dich freundlich finden, zuverlässig, werden denken, oh, da gehe ich gern hin und schütte mein Herz aus. Sie werden dich vielleicht auch, werden sie auch nur denken, der ist harmlos, was manchmal auch schon gut ist, weil das heißt, der ist nicht fies und gemein und tritt nach und irgendwas, der wird mich nicht übers Ohr hauen. Nee, der ist einfach nett. Du wirst Gunst haben vor Gott und Menschen. Interessanterweise auch vor Gott. Manchmal denken wir, wie vor Gott? Ja, auch Gott wird dich gut finden, wenn du so eine Kette trägst von Liebe und Freundlichkeit. Natürlich, Gott liebt dich sowieso schon unendlich. Natürlich, aber du wirst noch mehr Gunst bekommen, wenn du das trägst. Steht übrigens auch über Jesus im Neuen Testament. Lukas 2, Vers 52, je älter Jesus wurde, desto mehr Ansehen und Gunst fand er bei Gott und Menschen. Spannende Formulierung. Sprüche 3, Vers 5, da ist unser Vers. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Um auf den Herrn vertrauen zu können, müssen wir ja erstmal wissen, wer er ist. Wenn ich den Herrn nicht kenne, vertraue ich ihm auch nicht. Also so als Beispiel, da sitzt Olaf und ich habe vollstes Vertrauen zu Olaf. Den kenne ich nämlich schon ziemlich lange. Wir sind jetzt fast 30 Jahre verheiratet und wir kennen uns noch ein bisschen länger und ich weiß einfach, egal was ist, Olaf kann ich vertrauen in allem. Jemand von euch, der zum ersten, zweiten, dritten Mal hier ist und von Olaf vielleicht noch nicht mal den Namen weiß, der wird nicht sagen, dem vertraue ich jetzt voll und ganz. So ist es mit Gott auch. Gott könnt ihr vertrauen und dazu müsst ihr ihn kennen. Wenn ihr Gott kennt, wisst ihr, er ist absolut vertrauenswürdig. Absolut. Egal was passiert, er ist der, der alles Vertrauen gebührt, der dich nie im Stich lassen wird. Er ist dein Schöpfer. Er hat dich gemacht. Er hat dich geschaffen. Er kennt jede einzelne Ader von dir, jeden Gedanken, jeden Hautfetzen. Er weiß, welche Augenfarbe du hast. Er macht jeden Pulsschlag. Er hat Acht darauf. Und sein Anliegen ist es, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Deshalb ist Jesus gestorben für uns. Deshalb ist er ans Kreuz gegangen und ist wieder auferstanden, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Und erst dann kann ich als sein Kind vertrauen. Verlasst euch nicht auf euren Verstand, steht hier. Heißt das, dass wir nicht mehr nachdenken sollen? Nee, heißt es nicht. Der Verstand ist auch eine Gabe Gottes. Auch der Verstand ist wichtig. Wir sollen Gott nachsinnen, wir sollen nachdenken, lesen, schreiben, rechnen, lernen ist alles wichtig. Bibel lesen ist wichtig und genauso studieren und Zusammenhänge erforschen, alles wichtig. Es geht nicht um Kadavergehorsam oder um blindes Folgen von irgendwem. Es geht immer darum, zu erforschen, tiefer die Dinge zu begreifen. Aber der Verstand ist begrenzt. Der Verstand wird dir nie Antworten geben auf die großen Fragen des Lebens. Woher komme ich? Wohin gehe ich, wenn ich gestorben bin? Was ist der Sinn des Lebens? Das kann dir dein Verstand nicht erklären. Das kann dir nur Gott erklären. Sich nur auf den Verstand verlassen, heißt, immer mit offenen Fragen zu leben. Vers 6 steht, erkenne ihn in allen deinen Wegen oder auf allen deinen Wegen. Vertrauen und Erkennen auf den Wegen hat einen Zusammenhang. Wenn wir voller Vertrauen zu Gott sind und ihm unser Leben anvertraut haben, dann geschieht etwas Wunderbares. Ich erkenne immer wieder, dass Gott alles in die richtigen Bahnen geführt hat. Gott hat geführt. Das ist nicht immer leicht zu verstehen und auch nicht immer leicht zu ertragen.
Auch dazu gehört Vertrauen, Gottes Wege anzuerkennen und zu bejahen. Wo du herkommst, wer deine Eltern sind, wer deine Geschwister sind, wo du aufgewachsen bist, all das hat Gott geführt. Und du bist nicht zufällig heute Morgen hier. Jeder von uns ist in irgendeiner Form hierher geführt worden, die Gott geführt hat, wo immer du herkommst. Manchmal haben wir da Mühe drin, Gott in diesen Dingen zu erkennen. Kann das wirklich sein, dass Gott das gemacht hat, dass ich so Schwierigkeiten mit dieser oder jener Person habe, dass der mir so viel Mühe macht? Ja, Gott hat das geführt. Manche haben große finanzielle oder gesundheitliche Probleme. Kann das wirklich sein, dass es Gott ist, der das zulässt? Ja, es ist Gott. Oder dieses Kind, was denn in der Erziehung so schwierig ist, oder dieser Todesfall in der Familie, hat Gott es zugelassen? Ja, Gott hat es zugelassen. Oder diese Umstände, unter denen du dein Heimatland verlassen musstest. Wir sind sehr international hier in der Gemeinde. Wie auch immer du hierher gekommen bist, hat Gott das geführt? Ja, Gott hat es geführt. Und auch, dass wir jetzt in den letzten 10 Jahren den 5. Pastor haben, hat Gott das geführt als Gemeinde? Ja, auch das hat Gott geführt. Das sind keine leichten Ja's. Das ist kein Ja, alles klar, Gott hat alles in der Hand, prima, super. Ich finde überhaupt nicht, überhaupt kein leichtes Ja. Aber Gott hat es geführt und unser Vertrauen zu ihm soll nicht leiden darunter. Auch wenn es schwer ist, auch wenn wir es nicht verstehen. Was ich sehe, ist nämlich nicht das, was Gott sieht. Und deswegen habe ich euch ein Bild mitgebracht. Das ist ein Foto von einer unserer Urlaubsreisen. Was seht ihr auf diesem Bild? Nicht viel. Ja, Nebel. Was sieht man noch?
Über den Wolken ist die Freiheit und Grenze.
Ja, also man sieht Himmel, genau. Man sieht ein Schloss, das ist eine Burg, genau sowas. Man sieht so einen bewaldeten Berghang. Was ist unter dem Nebel? Großes Fragezeichen. Was könnte da sein? Könnten Häuser sein, eine Autobahn, ein tiefer Abgrund, ein Riesenparkplatz, was auch immer, was kann da sein? Wir sehen das nicht. So sehen wir das nicht. Und so ist oft unser geistliches Leben. Wir stehen da und sehen einfach nur Nebel. Und dann geht es darum zu vertrauen. Weil Gott weiß, was unter dem Nebel ist. Und das ist schon da. Das ist Existenz. Er existent. Ich sehe das nicht, aber Gott weiß das. Ich zeige euch das Bild, was wir eine halbe Stunde später gemacht haben. Wow. Diese beiden Bilder trennen 30 Minuten. Und jetzt seht ihr, das ist ein wunderschöner See, das ist übrigens der Edersee. Und da hinten, das ist die Burg Waldeck, die man da sieht. Es ist Weite und Ferne und es ist richtig schön. Manchmal zieht Gott den Nebel so schnell zur Seite in 30 Minuten. Zack, du siehst es jetzt nicht, aber zack, dann siehst du es. Manchmal dauert das Jahre. Und manchmal wirst du nie sehen, was da drunter ist. Du kannst es nur glauben. Du kannst nur glauben, dass Gott wirklich weiß, was unter dem Nebel ist und dass da was Gutes ist, was Schönes, was Wunderbares. Du kannst es glauben, wenn du Gott vertraust. Manchmal verstellt auch was anderes den Blick. Und dann denkt man, es gibt ja, ich weiß jetzt, wie es aussieht, ich habe es begriffen. Und dann wacht man vielleicht irgendwie einen Tag später auf und guckt raus, denkt, ich kenne alles, was da ist. Und dann in seinem Leben. Und dann plötzlich ist da keine Burg mehr. Das ist der gleiche See. Wo ist die Burg hin? Es gibt keine Burg. Wahrscheinlich gab es auch noch nie eine Burg, die habe ich mir nur eingebildet.
So ist es tatsächlich auch in unserem Leben, dass wir manchmal sehen, was ist unter dem Nebel oder der Nebel ist unten, manchmal ist der Nebel oben. Was immer offensichtlich war, ist es jetzt plötzlich nicht mehr und andersrum. Und deswegen steht hier in Sprüche, suche ihn in allen Wegen zu erkennen, dann ebnet er deine Pfade. Er führt dich dann, auch wenn du es nicht siehst. Gott möchte unser Leben verändern, damit wir ihm ähnlicher werden. Er hat ein Ziel, er möchte mit unserem Leben mehr machen können. Mich erschreckt immer wieder die Aussage von Paulus, als Paulus sich bekehrt hat, dieses Bekehrungserlebnis, wo Gott ihm begegnet ist und ihn geblendet hat und er dann vom Pferd gestürzt ist und nicht mehr sehen konnte. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte. Dann hat Gott einem Jünger gesagt, in der Stadt, wo sie ihn dahin geführt haben, Ananias hat gesagt, Ananias, geh hin, leg ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Sagt Ananias, was? Bist du verrückt? Weiß, also so ungefähr, Gott, weißt du nicht, wer das ist? Paulus, der verfolgt uns, der hat so viele von uns umgebracht, den willst du jetzt, da gehe ich nicht hin. Und dann sagt Gott, doch. Aber der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn dieser, also Paulus, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Königen, vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das ist die Berufung des Paulus und dieser Nebel über dem, was da gerade passiert ist, der wird für Ananias kurz zur Seite gezogen. Kurz kann Ananias drunter gucken und kann sehen, okay, dafür ist Paulus auserwählt. Für diese Dinge. Paulus selbst wusste das noch nicht zu dem Zeitpunkt. Paulus war ja gerade erst zum ersten Mal Gott begegnet und quasi noch völlig geblendet. Er sah ja gar nicht, was da auf ihn zukam. Aber Ananias hörte das schon. Paulus ist ein auserwähltes Werkzeug. Der Herr sprach zu ihm, geh hin, denn er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Er soll es vor Juden und Nichtjuden bringen und vor Könige. Und ich weiß nicht, ob euch das auch so geht wie mir, den zweiten Teil habe ich immer überlesen. Bis irgendwann beim Bibellesen dienstags ich darüber gestolpert bin, da tatsächlich zum ersten Mal dachte, tatsächlich, das steht da, muss ich nochmal nachlesen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das hören wir nicht gerne. Es passt nicht so in unser Weltbild. Aber es steht in der Bibel. Paulus wurde tatsächlich später geschlagen, er wurde gesteinigt, er erlitt Schiffbruch, er wurde von Schlangen gebissen, er wurde von Freunden verlassen. Aber trotzdem, trotzdem gilt auch hier, vertrau auf den Herrn, erkenne ihn auf all deinen Wegen, er wird deine Pfade ebnen. Hat Paulus gehadert? Hat Paulus gesagt, nee, Gott, kannst du nicht mehr vertrauen, da muss man so viel leiden? Nee, im Gegenteil. Paulus hat Gott immer wieder als den Gott des Trostes betitelt, von der Freudenbotschaft Gottes geredet, von Gottes Gnade geredet und von seinem Frieden. Paulus hat Gott vertraut, hat sich vollständig auf ihn verlassen und nicht auf seinen Verstand, obwohl er echt klug war. Die große Gelehrsamkeit Paulus ist sehr bekannt. Er hat ihn auf all seinen Wegen erkannt und Gott hat seine Pfade geebnet. Das hat übrigens auch David erlebt im Psalm 23. Mal kurz zusammengefasst, da sagt David, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er weidet mich auf grünen Auen und auch wenn ich wanderte durchs Tal der Todesschatten. Also egal, wo du langläufst, ob du auf grüner Au langläufst oder ob du durchs Tal der Todesschatten gehst, egal, Gott führt. Auf rechter Straße. Beides ist die rechte Straße. Dem Pfad ebnen heißt nicht, keine Schwierigkeiten haben, sondern heißt, an Gottes Hand zu gehen. Uns fehlen vier Verse. Die vier Verse werde ich nicht weitermachen.
ich breche jetzt oder ich beende jetzt hier. Ich glaube, das reicht für heute. Diese Botschaft reicht für heute. Es ist so, dass wir Gott vertrauen können. Wir können Gott vertrauen und Gott möchte, dass wir Gott vertrauen. Gott sagt, vertraue mir. So wie der Vater zu seinem Sohn sagt, vertraue mir, sagt Gott auch zu dir, vertraue mir. Vertraue mir dein Leben an, vertraue mir, egal was du gerade erlebst. Vertraue mir, ganz egal, wie deine Umstände gerade aussehen. Ich habe es im Blick. Auch wenn gerade alles schief läuft, auch wenn dich gerade alle Freunde verlassen, auch wenn du gerade Schlimmes erlebst, vertrau mir, verlass dich auf mich. Gott hat es wirklich unter Kontrolle. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und möchte noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du vertrauenswürdig bist. Ich danke dir, Herr, dass du unser Leben in der Hand hast, dass du alles siehst, was uns beschäftigt und alles siehst, was uns ausmacht. Ich danke dir, dass du all unsere Schwierigkeiten siehst, die wir haben im Leben und all unsere offenen Fragen, wo wir nicht wissen, was unter dem Nebel ist. Wo wir nicht erkennen, wozu etwas gut sein soll und wo etwas hinführen soll. Ich danke dir, Herr, dass du es weißt, dass wir dir vertrauen können. Und ich möchte dich bitten, dass wir dieses Vertrauen immer mehr haben in dich, dass unser Vertrauen wächst. Jetzt in dieser nächsten Woche, in den nächsten Monaten, dass wir wirklich dir vertrauen können, dass du es gut machst und dass es der richtige Weg ist. Dass du den richtigen Weg führst, auch wenn wir es vielleicht nie sehen werden. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen hier siehst, jeden hierher gebracht hast, heute an diesem Morgen, irgendwie, wo immer er auch herkommt. Bitte dich, dass du redest in die Herzen, Herr, und dass du viel größeres Vertrauen zu dir schenkst, dass wirklich jeder, der hier ist, sich dir neu ausliefern kann und sagen kann, ja, Herr, ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich dir hin.